Anker hält, damit endet dieser Film und Anker hält ist die gute Nachricht, wenn wir darüber nachdenken, was überhaupt ein Anker ist. Vielleicht bist du überhaupt nicht seemännisch unterwegs, warst noch nie auf dem Wasser oder so. Vielleicht ist das für dich was ganz was Neues. Was ist eigentlich überhaupt ein Anker? Dieser Film hatte schon ein klein bisschen deutlich gemacht, was ein Anker ist. Und vielleicht nochmal eine kleine Einführung für alle Landratten. Wenn du mit dem Auto unterwegs bist, dann kannst du, wenn du anhalten möchtest, es sei denn, ist es furchtbar glatt, einfach anhalten, du kannst bremsen, du kannst rechts ranfahren, du kannst aussteigen, wenn es dir zu blöd wird, kannst du einfach zu Fuß weiterlaufen. Wenn du im Schiff bist, dann hast du diese Möglichkeit nicht. Das heißt, du bist auf diesem Schiff und du bist eigentlich, ja, wenn du in eine Schwierigkeit kommst, wie jetzt in diesem Falle hier in diesen Sturm oder auch Paulus berichtet das in der Apostelgeschichte ein bisschen, wo sie in einen furchtbaren Sturm gekommen sind und dann sogar 4 Anker auswerfen mussten. Du musst ja irgendwo das Boot festmachen, bevor du auf den Felsen zerschellst. Und dieser Anker ist jetzt eine Möglichkeit, das Boot mit dem Grund vom Meer zu verbinden. Das heißt also, du hast diesen Anker, der ist meistens aus Metall. Dann hast du eine Ankerkette und dann hast du eine Leine, die ist in diesem Film hier festgefroren. Deswegen ist da so viel Stress und dann hauen die das frei und dann endlich geht der Anker los und dann hält er auch und ja, und dann ist er fest. Zeig euch mal einen Anker, den ich persönlich gerne benutze, wenn ich auf dem Wasser bin. Das ist der M-Anker, der vergräbt sich wunderbar, vor allen Dingen in Erde und in Lehm oder in Schlick und hält. Also das ist ein Anker, der wirklich, wirklich ganz toll ist. Es gibt ganz unterschiedliche Anker. Ich wollte jetzt nicht in die Details gehen, welche Anker es ist. Wir machen hier keinen Schifffahrtsunterricht, ihr macht keinen Bootsführerschein. Aber da gibt es ganz viele Anker, da gibt es viel zu wissen, was Anker betrifft. Aber was du heute mitnehmen sollst, ist: Anker ist das wichtigste Ausstattungsmerkmal, das du vielleicht neben der Rettungsweste am Boot mitführen solltest, ein Anker. Und die gute Nachricht bei allen Ankermanövern und bei allen Krisen ist: Anker hält. Das heißt, der Anker wird rausgeworfen und der Anker verbindet sich mit dem Boden des Meeres oder des Sees und dann ruckt da nichts mehr, dann kannst du da das Boot dran festmachen. Dieses Bild des Ankers ist etwas, das der Apostel Paulus im Neuen Testament gebraucht. Er sagt im Grunde an verschiedenen Stellen, dieser Anker, den und das ist jetzt auch das Thema der Serie und ich bin inspiriert worden durch die Allianz Gebetswoche. Da ist auch das Anker, Gott ist treu, ist heute das Thema. Die Zusagen, die Gott uns gibt, sind wie ein Anker. Da können wir unser Leben festmachen. Und im Hebräerbrief steht, das ist ein Buch im Neuen Testament, das ist an die Hebräer geschrieben. Man weiß nicht genau, wer es geschrieben hat, deswegen sage ich einfach mal vorsichtig, der Schreiber des Hebräerbriefs. Das ist ein Brief, der sich damit auseinandersetzt, was letztlich Jesus für jüdischen Menschen, jüdischen Glaubens von Bedeutung hat. Da schreibt der Schreiber des Hebräerbriefs im Kapitel 10, Vers 23: Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen, denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Er ist eine feste Hoffnung. Er sagt uns Dinge zu, er verspricht uns Dinge. Und dann hält er das auch ein. Dann nimmt er den Abraham als Vorbild. Abraham ist eine Figur aus der hebräischen Bibel, eine zentrale Figur, der mit Gott sehr viel geredet und gelebt hat und den Gott besonders lieb gehabt hat. Und Abraham hat auch Gott besonders lieb gehabt. Und Gott gab Abraham eine Verheißung. Und diese Verheißung ist: dass ich dich mit Segen überschütte und dir eine große Nachkommenschaft geben werde. Das ist das, was Gott dem Abraham gesagt hat. Und der Abraham, der war da schon 100 Jahre alt und seine Frau auch ganz alt und die konnten auf keinen Fall Kinder kriegen, hatten keine Kinder. Und dann sagt Gott, ich will dir eine Nachkommen geben. Und dann hat der Abraham genau das Richtige getan. Er hat einfach darauf vertraut, dass wenn Gott etwas zusagt, er es auch hält. Und dann heißt es in dem Hebräerbrief, und Abraham, der unbeirrbar auf die Erfüllung wartete, hat erlebt, wie Gott seine Zusage wahrmacht. Und das ist das, was vielleicht du in diesen nächsten 6 Wochen für dich auch so bearbeiten und verarbeiten kannst, dass du erleben wirst, dass Gott das, was er dir zusagt, auch hält. Abraham hat es erlebt. Und dann steht hier im 6. Kapitel, diese Hoffnung ist unsere Zuflucht. Sie ist für unser Leben ein sicherer und fester Anker. Für unser Leben, im Griechischen heißt es hier Psyche, auch für unsere Seele, also für dich, der du lebst und psychisch unterwegs bist, seelisch unterwegs bist, ist das ein fester Halt, fester Anker. Du brauchst nicht mehr in Panik zu geraten, du brauchst nicht mehr dir Sorgen zu machen, du brauchst nicht mehr außer dir sein, sondern du kannst zur Ruhe kommen und dich festmachen, und zwar in der Hoffnung, die Jesus dir gibt. Für dein Leben ein fester Anker. Sicher und fest. Sicher und fest. Und dieser Anker, und das ist das Spannende, diese Zusagen, die Gott uns macht, das ist das Bild jetzt hier, deswegen können wir Bremsen nicht so gut nehmen, weil es fehlt im Grunde diese Verbindung, diese Kette und dieses Seil, das hier noch in diesem Bild gebraucht wird, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet, den Raum hinter dem Vorhang. Nun, hier wird auch wieder ein Bild gebraucht für diejenigen, die schon länger unterwegs sind mit Jesus, die wissen das vielleicht, aber deswegen ist es ja auch an die Hebräer geschrieben, an Menschen jüdischen Glaubens, die sich mit diesen ganzen Bildern auskennen. Was letztlich der Schreiber hier sagt, ist, es verbindet uns mit Gott selbst. Also das Bild, was hier gebraucht wird, ist ein Zelt, das sie mitgeführt haben. Und in diesem Zelt gab es mehrere Bereiche. Und ein Bereich, das war das Heiligtum hinter dem Vorhang, der Raum. Und da war die Gegenwart Gottes. Und da durfte der Priester auch nur einmal im Jahr rein. Und der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, diese Zusagen, die Gott uns gibt, das sind nicht nur einfach Sprüche, die wir uns auf irgendwelche Kärtchen schreiben, das sind nicht einfach nur Sätze, die wir auswendig lernen, sondern das sind Verheißungen, Versprechungen, die uns unmittelbar wie so eine Ankerleine mit einem Anker bei Gott selbst verankern, mit ihm verbinden. Das ist das Bild, das hier gebraucht wird. Und deswegen gefällt mir das Bild so wunderbar. Und auch das Bild, dass unser Leben wie so ein Boot ist, gefällt mir ganz gut, weil vielleicht hast du diese Erfahrung gerade in diesen letzten Wochen gemacht. Dein Leben gerät in den Sturm, dein Leben gerät in Herausforderungen, dein Leben gerät in Unordnung. Und es ist tatsächlich so, und das weißt du genauso gut wie ich, du kannst nicht einfach sagen, halt, stopp, time out, ich steig aus, ich habe keine Lust mehr, Schluss, Ende, aus, Äpfel, ich mag nicht mehr. Es geht nicht. Stunde um Stunde geht es weiter, Tag um Tag geht es weiter. Und es ist wie das Bild, das wir da gebrauchen, das da gebraucht wird, das es am schönsten darstellt, ist wie ein Boot. Manchmal ist es ruhig auf dem Wasser, manchmal ist schöne Sonne, manchmal ist es kaum Wind und es ist total, kann man es total genießen. Und manchmal ist es so, dass du denkst, ich weiß gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Unsicherheit, Schrecken, Furcht. So ist unser Leben und deswegen ist dieses Boot auch so ein schönes Bild, weil unser Leben ist tatsächlich so ein Boot und wir fühlen uns manchmal sicher und manchmal fühlen wir uns eben unsicher, weil wir auf diesem Wasser sind und diesen ganzen Wetterbedingungen und Wellen und Umständen ausgesetzt sind. Und dann ist es gut, wenn wir wissen, dass wir einen festen Grund haben, mit dem wir verankert sind. Dass wir eben nicht auf den Felsen zerschellen, dass wir eben nicht im Sturm untergehen, sondern dass wir fest verankert sind in Gott. Das ganze Neue Testament ist voll von Verheißungen, die ganze hebräische Bibel ist voll von Verheißungen. Es war jetzt ein bisschen schwierig, einfach mal reinzugreifen und zu sagen, welche nehme ich denn beispielhaft? Und jetzt habe ich mal einfach den Psalm genommen. Ein Psalm, das ist ein Lied mitten in der Bibel, in dem Psalm, 150 Lieder sind dort aufgeschrieben. Und der Psalm 18 und da auch nur ein paar Verse, will ich dir mal eine kleine Kostprobe geben, wie das so für dich auch sein kann. Da heißt es, du Herr, du lässt mein Licht erstrahlen. Du, mein Gott, erleuchtest meine Finsternis. Und wenn wir uns diesen Versprechungen Gottes nähern, wenn wir die versuchen zu verstehen, wenn wir das an uns heranlassen und sagen, ja, das ist ja toll, Licht, er ist mein Licht und er lässt mein Licht erstrahlen. Dann denken wir, cool, was für eine tolle Verheißung. Aber was wir dabei oft nicht hören, ist, dass da von Finsternis geredet wird. Denn wozu brauchst du Licht, wenn es nicht dunkel ist? Du brauchst nur Licht, wenn es da dunkel ist. Und deswegen heißt es, mein Gott erleuchtet meine Finsternis. Und da greift diese Verheißung, sie greift, das ist nicht einfach nur so ein Blümchen, das du dir irgendwo hin dekorierst, sondern die Verheißung greift genau dort, wo du das Problem hast. In diesem Falle Finsternis, in diesem Falle Situationen, die dich bedrücken und beschäftigen, wo du keine Orientierung hast, wo du nicht weißt, wo du lang gehen sollst. Wo es cool wäre, wenn du Licht hättest, wenn du mal sehen würdest, wo du überhaupt bist. Und dann geht es in diesem Psalm weiter. Denn mit dir kann ich meinen Feinden entgegenstürmen. Und auch das musst du so hören, wie es da steht. Du kannst mit Gott entgegenstürmen, aber da wird auch von Feinden geredet. Du brauchst diese Verheißung tatsächlich, wenn da Feinde sind. Wenn da keine Feinde sind, brauchst du auch keine Verheißung. Aber wenn da Feinde sind, dann sagt Gott, du kannst mit mir diesen Feinden entgegenstürmen. Er sagt sogar, ich werde dir einen Tisch decken im Angesicht deiner Feinde. Du wirst genüsslich speisen. Ich werde dir richtig schön was auf den Tisch stellen, den Becher zum Überfließen voll machen und dann siehst du hier deine Feinde und dir bleibt das Essen nicht im Hals stecken, weil ich dir das schenken will. Ich will dir diesen Frieden geben im Angesicht deiner Feinde. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Das ist eine tolle Verheißung, aber ich lese dann auch Mauern. Ich finde die Verheißung toll, ja, ich kann mit meinem Gott über Mauern springen, aber ich lese eben auch, da sind Mauern, über die ich springen muss. Ich bräuchte diese Verheißung nicht, wenn es da keine Mauern gäbe. Wenn es da keine Widerstände gäbe, dann bräuchte ich diese Verheißung nicht. Aber weil es diese Widerstände in unserem Leben gibt, weil es diese Schwierigkeiten in unserem Leben gibt, deswegen sagt Gott, ich will bei dir sein, ich will dich begleiten, ich will alles das sein, was du brauchst in dieser Situation. Was für ein wunderbarer Gott, vollkommen ist sein Weg, Lobpreis und Anbetung. Aber können wir das auch wirklich so sagen, wenn es schwer ist? Wie viele von uns sind gerade in unglaublich schweren Situationen? Wie viele sind nicht sehr beunruhigt über die aktuellen Entwicklungen, die wir so mitkriegen, was so alles abgeht, wo du dir denkst, Mensch, wie soll denn das enden? Wo geht das noch hin? Das Wort des Herrn ist rein. Ein schützender Schild ist er für alle, die sich bei ihm bergen. Unglaublich trostreich auf die eine Weise, unglaublich trostreich. Ein Schild, du kannst dich dahinter verbergen, aber das brauchst du nur, wenn die Pfeile um dich herumfliegen. Du brauchst ein Schild, wo du dich hinter verbergen willst, eigentlich nur, wenn du angegriffen wirst. Denn wer ist Gott außer der Herr? Und wer könnte ein Fels sein als allein unser Gott? Du brauchst diesen Fels, wenn der Boden unter dir wankt, dann brauchst du diese Sicherheit, dann brauchst du das, wo du dich draufstellen kannst. Gott ist es, der mich mit Kraft ausrüstet, der mir hilft, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Er rüstet dich mit Kraft aus. Warum? Weil du schwach bist. Er hilft dir, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Warum? Weil es rechts und links zerrt an dir, dass du auf den falschen Weg kommst. Siehst du, diese Verheißungen haben sehr direkt etwas mit deiner Situation zu tun. Und sie geben dir und deinem Lebensboot den nötigen Frieden, die nötige Verankerung, die nötige Hilfe, die nötige Verbindung mit ihm, mit Gott selbst, in deiner Situation, in deinem Sturm, in deinen Herausforderungen, in deinen Fragen, in deinen Versuchungen, wo es dich rechts und links rumzerrt. Der Paulus, eben habe ich schon von ihm gesprochen, der hatte einen Reisekumpan in Silas, die waren zusammen unterwegs. Und die Apostelgeschichte, das ist ein Bericht, den Lukas uns aufgeschrieben hat, was nachdem Jesus auferstanden ist, so alles passiert ist in den ersten Jahren, wie sich die Gemeinde entwickelt hat, wie das Evangelium verkündigt wurde. Da berichtet der Lukas uns von einer Situation, die Paulus und Silas für sich persönlich erlebt haben. Und zwar sind sie unterwegs, das Evangelium zu predigen. Sie sind von Stadt zu Stadt unterwegs und dann wissen sie nicht so richtig, wo sie hingehen sollen. Und irgendwie scheint sich jede Tür so ein bisschen zu verschließen. Sie versuchen dorthin zu fahren, geht nicht. Sie versuchen dorthin zu fahren, geht nicht. Sie versuchen dorthin zu fahren, geht nicht. Und eines Nachts, dann schläft der Paulus und dann sieht er im Traum einen Mann aus Mazedonien, der ruft, kommt zu uns rüber und helft uns. Und dann nimmt er diesen Traum als Reden Gottes, als Verheißung. Kommt zu uns rüber und helft uns. Und selber schreibt er dann auch, der Herr hatte mir eine Tür für seine Botschaft geöffnet. Also die machen sich dann direkt auf den Weg, sie buchen ein Schiff, fahren dahin und dann müssen sie noch wandern zu Fuß und dann kommen sie nach Philippi. Und dann halten sich ein bisschen in der Stadt auf, checken so die Situation aus und gucken, aha, da gibt es also offensichtlich eine Gebetsstunde am Samstag, am Schabbat, am See. Und da treffen sich ein paar Frauen und da gehen sie hin und erzählen, was Jesus ihnen bedeutete. Und das bekommt direkt Widerhall, diese Frauen, vor allen Dingen eine Frau, Lydia, die nimmt dieses Evangelium direkt auf. Sie sagt, Mensch, das ist ja fantastisch, Jesus, der Messias, ich lade ihn in mein Herz ein. Sie lässt sich taufen, sie macht ganze Sache mit Gott. Und dann lädt sie Paulus und Silas in ihr Haus ein. Diese Frau, müsst ihr wissen, war eine Geschäftsfrau. Die hat mit kostbaren Tüchern gehandelt. Also stell dir das mal vor, so, du betest, du schläfst, du bekommst einen Traum. Du sagst, Mensch, das ist Gott, der mich führt und er macht sich auf den Weg und dann bist du angekommen und dann hast du so einen Erfolg. Und dann muss ich mir das auch schon vorstellen, dass wenn du in ein Geschäftshaus kommst von einer sehr erfolgreichen Geschäftsfrau, die mit kostbaren Tüchern handelt, dass das richtig komfortabel war für Paulus und Silas. Weil die hat gesagt, ihr müsst bei uns meine Gäste sein. Paulus, sie haben gesagt, nein, lieber nicht. Und dann heißt es so liebevoll hier in dieser Übersetzung, unser Zögern überwand sie mit liebevollem Nachdruck. So, und jetzt denkst du dir, wie cool ist das? Ja, ich bin jetzt hier angekommen und habe es richtig bequem, lieg in gemütlichen Betten, tolle Tücher, tolle Klamotten, bestimmt hat ihr auch tolle Düfte im Haus, also und gutes Essen. Und also stell dir das richtig mal so aus der Fülle vor, wie es damals halt nur fülliger gar nicht ging. Erfolgreiche Geschäftsfrau, die hat ja nur mit reichen Leuten zu tun gehabt, mit Tüchern gehandelt, so. Und dann gehen die da zum Gebetstreffen und immer wieder zum Gebetstreffen und zum Gebetstreffen. Und dann heftet sich da eine junge Frau an Paulus und Silas. Die läuft denen immer nach. Das ist eine Sklavin, die hat eine Fähigkeit, nämlich die Zukunft vorauszusagen. Und mit dieser Fähigkeit hat sie für den Menschen, die sie besessen haben, sehr viel Geld verdient, weil die haben gesagt, willst du die Zukunft wissen? Ich habe hier jemanden, der die Zukunft sagen will, kostet 100 Euro. Und dann natürlich willst du die Zukunft wissen und dann hast du 100 Euro bezahlt und dann hat sie die Zukunft gesagt. Das war das Geschäftsmodell. Und diese junge Frau rennt also Paulus und Silas hinterher und schreit den ganzen Tag, schreit sie, diese Männer arbeiten für den Allerhöchsten. Sie werden euch den Weg zur Erlösung zeigen. Das musst dir mal geben, ja. Du gehst also durch die Stadt und hinter dir schreit jemand her, der arbeitet für den Allerhöchsten und er zeigt dir den Weg zur Erlösung. Ja, und der Paulus fand das gar nicht cool, schon gar nicht von einem Wahrsagegeist sowas gesagt zu bekommen, obwohl es jetzt in diesem Fall ja tatsächlich wahr war. Der hat irgendwann keine Geduld mehr gehabt und hat gesagt, jetzt reicht's, jetzt ist Schluss damit. Und dreht sich um und sagt, raus mit dir im Namen Jesus, befehle ich dir, verlass sofort diese Frau. Und im selben Augenblick war Schluss mit lustig, war das der Ofen aus. Da war dies einfach nur noch eine ganz normale Frau, die nichts mehr wusste, außer wie sie heißt. Schon gar nicht die Zukunft. Und das war jetzt für die Besitzer richtig doof, weil ihr Geschäftsmodell ist kaputt gegangen. Und jetzt musst du dir Folgendes vorstellen, jetzt entsteht hier ein Aufstand. Das ist ein Aufstand, der angezettelt wird von Menschen, die wirtschaftliche Interessen haben, die das mit politischen Interessen vermischen, die mit religiösen Interessen vermischen. Das ist also eine ganz schlimme Mixtur. Und dann sagen sie, und dann werden sie fälschlicherweise angeklagt. Dann heißt es, diese Männer stören den Frieden in unserer Stadt. Sie sind Juden. Verkünden Sitten, die wir als römische Bürger nicht annehmen dürfen. Das ist absolut nicht wahr. Das, was wahr ist, ist, unser Geschäftsmodell ist futsch. Wir wissen nicht mehr, wovon wir leben sollen morgen. Das ist ihr ganzes Problem. Aber das verschleiern sie hier mit wüstesten Anschuldigungen. Und dann gibt es einen Aufruhr und ein Mob bildet sich und alle verlieren jetzt irgendwie ihren Verstand. Selbst die Richter ließen sich von der aufgeheizten Stimmung der Leute mitreißen und befahlen Paulus und Silas, die Kleider vom Leib zu reißen und sie öffentlich auszupeitschen. Und dann haben die öffentlich brutal verprügelt. Die Kleider vom Leib gerissen und öffentlich auf dem Marktplatz brutal verprügelt. So, und jetzt nehme ich euch mal in das Gefängnis mit hinein, da landen die nämlich jetzt. Als sie dann also verprügelt waren, und jetzt musst du dir das mal vorstellen, wenn du von jemandem mit der Faust einmal eine ins Gesicht bekommst oder geschlagen wirst oder mit einem Stock geschlagen wirst, vielleicht hast du schon mal dir irgendwie mit dem Hammer auf den Finger gehauen oder hast dir irgendwo den Fuß geklemmt oder den Zeh an der Treppe angestoßen. Also du weißt schon, ein Schlag kann Schmerzen, wo du einfach kurzfristig gar nicht weißt mehr, wo oben und unten ist. So, und die haben jetzt die brutal verprügelt, grün und blau geschlagen, blau und schwarz geschlagen, mit Peitschen verprügelt. So, das ist die Situation. Keine Schmerzmittel, nichts. Und dann sollten sie ins Gefängnis geworfen werden und der Gefängnisaufseher, dem wird eingeschärft, sie unter besonders strenger Bewachung zu halten. Und genau das tat er dann auch. Er warf sie in die innerste und sicherste Zelle seines Gefängnisses und schloss die Füße in einen Block ein. Also nicht nur, dass du jetzt also Schmerzen hast, dass du dich kaum noch rühren kannst. Du kannst dich jetzt auch nicht mehr rühren, weil die Füße eingeklemmt sind in einem Block. Das heißt, du hockst jetzt da auf deinem Hintern und kannst dich überhaupt nicht mehr rühren. Und es ist auch noch finster. Also es ist nicht mal mehr Licht da. Es ist gar kein Licht da. Da landen die jetzt gerade. Gott, hast du nicht gesagt, wir sollten hierher kommen? Ja, hast du uns nicht Erfolg gegeben? Ist nicht die Lydia zum Glauben gekommen und ihr ganzes Haus und noch ganz viele andere Frauen dazu? Ja. Was soll denn das jetzt? Jetzt hocken die da mit Schmerzen, nachts im finsteren Loch, im hintersten Eck irgendeiner Zelle. Wenn du dir die schlimmsten Vorstellungen vorstellst, war es noch schlimmer. Und jetzt lesen wir in Vers 25, gegen Mitternacht. Gegen Mitternacht. Also Mitternacht ist immer der Punkt, wo der neue Tag anbricht. Gegen Mitternacht betete Paulus und Silas und sangen voller Freude Lieder zu ihrem Gott. Sangen voller Freude Lieder zu ihrem Gott. Sangen voller Freude Lieder zu unserem Gott. Ich finde diese Stelle extrem schwierig. Also auch in Vorbereitung für heute habe ich mich in diese Situation hineinversetzt und habe mir gedacht, also ich glaube, würde da nicht ein einziges Lied rausbringen. Ich würde stöhnen und ächzen, würde in Zweifel sein, würde sagen, Mensch, habe ich Gott gehört, hätte ich doch einfach diese junge Frau, warum habe ich da die Nerven verloren, hätte ich doch einfach nichts gesagt, hätte ich das einfach ertragen. Die anderen Gefangenen hörten ihnen verwundert zu. Ja, das ist tatsächlich, die waren alle total verwundert. Ja, was sind das für komische Vögel? Ja, die sind ja grün und blau geschlagen worden, haben Schmerzen ohne Ende und singen hier jetzt und beten voller Freude und singen Lieder zu ihrem Gott. Plötzlich gab es ein gewaltiges Erdbeben. Das Gefängnis wurde bis in die Fundamente erschüttert, bis in die Grundmauer. Und wisst ihr, Gott hat nicht nur eine Tür aufgemacht und die Lydia und ihr Haus gerettet, sondern Gott wollte alle Türen aufmachen. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Schau mal, was das für eine Auswirkung gehabt hat, als Paulus und Silas in ihrer schwierigen Situation fest verankert waren in der Liebe Gottes. Und obwohl es alles so aussah, als wären sie jetzt die absoluten Loser und als würden sie jetzt hier richtig am unteren Ende ziehen und verloren haben, haben sie einfach gesagt, nein, Gott ist treu. Wir lieben ihn, wir preisen ihn, wir vertrauen ihm. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Und das ist das, was Gott bewirken möchte. Er möchte sämtliche Türen aufmachen. Er möchte alle Menschen, die in irgendeiner Weise gefangen sind, aus der Gefangenschaft herausführen, sie frei machen. Das ist die Mission Jesu. Er ist gekommen, um alle Türen aufzumachen und alle Gefangenen freizusetzen. Und der Gefängnisvorsteher, der hat jetzt gedacht, jetzt ist sein Leben zu Ende, weil jetzt sind alle Gefangenen, er ist so gut wie tot. Und dann sagt Paulus, nee, bring dich nicht um, wir sind noch da. Und dann werden erstmal die Wunden versorgt, dann gibt es ein Festmahl, dann hört er das Evangelium, dann lässt er sich taufen. Und die Geschichte ist noch richtig lustig, wenn du Lust hast, sie zu Ende zu lesen, Apostelgeschichte 16, mitten in der Bibel. Ich will sie nicht spoilern, wie es zu Ende geht, aber es ist zum Schreien lustig, wie dann Paulus zum Schluss noch. Ja, ich will es nicht spoilern. Ich will nur einfach sagen, Gott ist treu. Und wenn dein Leben verankert ist, dann bestehst du auch in so einer schwierigen Situation. Allerdings haben manche Menschen, die jetzt Jesus nachfolgen, sie beteten und sangen Lieder voller Freude, haben das als Hebel genommen, als Mechanismus. Ah, ich weiß jetzt, also wenn ich im Gefängnis bin, um da frei zu werden, da muss ich beten und Lieder singen und muss glauben und muss beten und muss Lieder singen und muss glauben. Wenn dann das Erdbeben kommt und die Türen alle aufgehen, dann hast du ja recht gehabt. Scheinbar. Aber was ist, wenn die Türen nicht aufgehen und die Erde nicht bebt und du da hocken bleibst? Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das verstehen. Die Verheißungen Gottes und die Beziehung, die Paulus und Silas zu Jesus hatten, war unabhängig davon, ob jetzt die Erde bebt und die Türen aufgehen oder die Erde nicht bebt und die Türen nicht aufgehen. Die haben so ein Vertrauen zu Jesus gehabt, die waren so mit Gott verbunden, dass sie gesagt haben, das Richtige, was wir jetzt tun können, ist, Gott die Ehre zu geben und ihn anzubeten. Das ist das Richtige, was wir jetzt tun können. Egal, was Gott daraus macht, egal, was Gott daraus macht, ich bin mit ihm verbunden. Herr, dein Wort bleibt für immer und ewig. So unverrückbar wie der Himmel hat es Bestand. Das ist die Perspektive, die wir brauchen, wenn wir von diesem Anker reden. Das ist unabhängig von uns. Es hat Bestand und es hält uns unabhängig von uns. Völlig unabhängig von uns. Sie bleiben unverrückbar. Deine Treue zu uns gilt ohne Ende, so unerschütterlich wie die Erde, die du erschufst. Und deswegen geht es nicht darum, dass du irgendwie einen Trick anwendest, wo du jetzt Gottes Arm krumm biegst und irgendetwas bewirkst und sagst, jetzt muss ich nur mehr glauben, jetzt muss ich nur mehr beten, jetzt muss ich nur mehr singen, muss ich mehr glauben, mehr beten, mehr singen. Manchmal bist du gar nicht in der Lage, mehr zu glauben, mehr zu beten und mehr zu singen. Manchmal bist du so fertig und so am Ende, dass du dir sagst, und jetzt, wenn ich aber nicht glaube und nicht bete und nicht singe, dann wird sich nichts verändern. Doch, was hängt nicht von dir ab? Dieser Anker, mit dem du verbunden bist, hängt nicht von dir ab, es hängt von Jesus ab. Die Erlösung, mit der Jesus dich erlöst hat, hängt von Jesus ab, nicht von dir. Und als du noch überhaupt nicht erlöst warst, sandte Gott seinen Sohn. Als du noch überhaupt nicht erlösungswürdig warst, sandte Gott seinen Sohn. Er hat dich so sehr geliebt. Noch bevor du irgendwie was gesagt hast, hat er dich geliebt. Und dann kannst du von Paulus und Silas lernen, ich vertraue dir, Vater, in dieser Situation. Und sie wussten ja auch nicht, was passiert. Sie wussten ja auch nicht, dass im nächsten Augenblick die Erde bebt, sondern sie haben erstmal dem Vater vertraut. Und was dann daraus kommt, das ist, dass er sich verherrlichen wird. Und ich freue mich so sehr, wenn wir diese Serie jetzt entfalten und du Woche für Woche siehst, wie dein Leben verankert sein kann, wie du Halt bekommst, wie du Orientierung bekommst und wie du spürst, wie Gott dich liebt und es im Grunde von dir gar nicht abhängt, sondern von ihm. Er hat alles vollbracht und er will dich ganz doll segnen und ganz doll festhalten. Lass uns diesem Gott ganz neu vertrauen. Am Anfang dieses Jahres. Lass uns ganz neu sagen, Herr, Ich habe so sehr von mir abhängig gemacht, von meiner Leistung, von dem, was ich denke und von verschiedenen Hebeln, Dinge, die ich denke, dass ich und Bekenntnisse und alles mögliche, verschiedene Dinge, was alles, was durch die Gegend wabert. Und du kannst einfach sagen, Jesus, du bist treu. Und wenn ich dir nachfolge, bin ich bei dir verankert und du hältst mich. Wenn das dein Gebet ist, lass uns gemeinsam aufstehen und das letzte Lied singen und Gott so nochmal die Ehre geben.